Mein Drittel FM. Der Podcast aus dem Berliner Jugendknast. Knast. Mein Drittel FM.
Herzlich willkommen bei 2 Drittel FM. Ich bin George. Ich sitze hier heute zusammen mit Yellow, You, Lucky, Lamin und Mimo. Wir werden heute über das Thema Maßregelvollzug sprechen und hoffen, dass wir euch da ein bisschen mehr Einblick in die Welt des Maßregelvollzugs geben können. Wir haben verschiedene Interviewgäste eingeladen, die ihr später dann auch noch hören werdet. Aber ich glaube, zum Thema Maßregelvollzug kann Yellow am besten ein bisschen was erzählen.
Das Thema Maßregelvollzug haben wir gewählt, da die Interviewgäste was mit dem Maßregelvollzug zu tun hatten, entweder einsaßen oder dort gearbeitet haben. Ich persönlich saß da selber ein und aus den Medien hat man ja viel gesehen, dass da einiges schief läuft. Und ich aus meinen persönlichen Erfahrungen kann sagen, dass da viel schief läuft und sehr katastrophale Umstände herrschen.
Frau Emmerling ist eine Psychologin hier bei uns in der Jugendstrafanstalt. Sie hat aber davor im Maßregelvollzug gearbeitet. Und Lucky wird gleich ein Interview mit ihr durchführen, in dem sie erklären kann, wie der Sollzustand im Maßregel ist und was für Fehler momentan oder auch in den letzten Jahren dort passieren oder gemacht wurden.
Was würden Sie denn sagen, was ist der Sinn und Zweck des Maßregelvollzugs?
Okay, also im Maßregelvollzug ist die Grundlage, dass man quasi nicht schuldfähig ist. Und im deutschen Strafrecht setzt quasi eine Bestrafung erstmal Schuld voraus. Also man setzt eigentlich voraus, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bedarf es besonderer Prüfmechanismen. Da braucht quasi das Gericht und die Staatsanwaltschaft, die geben einen Auftrag an einen forensischen Sachverständigen. Das ist in der Regel ein Psychiater, der aber auch in Forensik eine besondere Erfahrung und noch so eine Zusatzqualifikation erworben hat. Oder halt eine Psychologin, oder ein Psychologen, der auch da sich für qualifiziert hat. Der muss also ein Gutachten erstellen und einschätzen, ob derjenige schuldfähig ist oder vermindert schuldfähig. Nur dann kommt man in den Maßregelvollzug. Man landet dort, weil man eine Gefahr für andere darstellt. Man ist nicht schuldfähig, aber man bedeutet oder man hat durch sein Verhalten andere Menschen, da kann es auch nur um eine einzige Person gehen, aber man bedeutet für die anderen so eine große Gefahr, dass die Legitimation da ist, jemanden trotzdem einzusperren. Und das gilt für die unterschiedlichen Paragraphen, womöglich bis ans Lebensende. Also ohne, dass eine Strafe daneben läuft, also dass man sagt, es sind irgendwie 10 Jahre und dann kommt man auf jeden Fall raus. Es kann sein, dass man für immer dort bleibt.
Was sind denn die unterschiedlichen Paragraphen?
Also es gibt einmal den Paragraph 63 und das ist nämlich quasi die Maßregel der Besserung und Sicherung, wo der Schwerpunkt aber auf der Sicherung liegt. Das heißt, Sicherung, der Mensch muss gesichert werden zum Schutz der Allgemeinheit und im besten Fall soll er verbessert oder gebessert werden, damit die Gefahr ausreichend gemindert ist. Das ist der Paragraph 63 und man ist dort unbefristet. Jedes Jahr wird neu entschieden, ob man entlassen werden darf, ob man gelockert werden darf und es wird auch nicht direkt entlassen, sondern es wird erstmal beurlaubt und es sind sehr, sehr hohe Hürden zu bewältigen, um da wirklich jemals wieder rauszukommen. Und der Paragraph 64 ist die Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Da sind alle dort, alle die untergebracht, die quasi Drogen oder Alkoholproblematik haben und diese aber in ganz besonderem Maße mit der Straffälligkeit zusammenhängen.
Was müssen Patienten mit dem Paragraph 63 für Kriterien erfüllen, um wieder freizukommen?
Also erstmal muss quasi die Schuldunfähigkeit geprüft werden und dann schaut man, ob diese Eingangsmerkmale vorliegen, also eins von den vieren. Und das erste ist die krankhafte seelische Störung. Damit ist gemeint, dass jemand zum Beispiel an einer Demenz erkrankt ist. Alles, was organisch im Kopf passieren kann, also biologisch und was so leicht natürlich dann auch nicht zu behandeln ist. Also ein Beispiel ist die, wie gesagt, die Demenz, aber auch ein Delir nach Alkoholkonsum, wenn man in so ein Entzugsdelir rutscht oder halt auch eine schizophrene Erkrankung, also eine schwere Psychose. Wenn man sich jetzt vorstellt, viele von Ihnen kennen ja vielleicht Oma, Opa, irgendjemanden, der dement ist, das kann sich ja nicht verbessern. Also ist da die Chance, in eine Entlassung zu kommen, wirklich gering. Oder jemand, der an der Schizophrenie erkrankt ist, der braucht Medikamente, der braucht Behandlung, damit die Psychose nicht zurückkommt. All das muss sehr gesichert und sehr genau geprüft werden, bevor man wieder rauskommt. Das nächste ist sehr kompliziert, wie ich finde, das ist eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Damit ist quasi so eine Zuspitzung von einer ganz, ganz intensiven emotionalen Situation gemeint, wo man vielleicht jemanden so schwer verletzt, dass er dann an den Folgen verstirbt. Also es ist das Beispiel ist zum Beispiel in so einem Streit mit einem Partner das, oder Partnerin, dass man die tötet und dass man eigentlich aber normalerweise gar nicht auffällig ist, dass man kein zorniger Mensch ist, dass man nicht impulsiv ist. Aber diese Situation, man hat gesehen, man wird betrogen, das bringt einen in so einen emotionalen Ausnahmezustand, dass man so gewalttätig wird. Das ist aber sehr selten, ist auch schwierig zu prüfen. Der dritte Punkt sind die Intelligenzminderungen. Wenn man Intelligenz gemindert ist, dann kann man die Intelligenz nicht wirklich verbessern. Ne? Also was soll man dann tun? Ne? Oft ist quasi die kognitive Entwicklung bei einem ist nicht so weit wie die sexuelle Entwicklung oder die körperliche Entwicklung. Und es braucht natürlich super viel Zeit, jemanden die Regeln beizubringen, die aber erstmal sich so nicht erschließen kann. Und das sind auch sehr viele intelligenzgeminderte Menschen in dem Maßregelvollzug, die zum Beispiel Sexualstraftaten begangen haben. Und man, also wie will man das gut behandeln und wer kann dann nachher auch beurteilen, dass man wieder raus darf? In der Regel gehen die Menschen mit Intelligenzminderung dann in betreute Wohneinrichtungen oder weiter in geschlossene Einrichtungen. Und das Letzte sind die schweren anderen seelischen Störungen. Es hieß früher, also bis 2019, schwere andere seelische Abartigkeit, also so ganz unangenehme und sehr stigmatisierende Begriffe. Damit sind die Persönlichkeitsstörungen gemeint, die sexuellen Abweichungen und auch jemand, der eine Persönlichkeitsstörung hat, der sich impulsiv verhalten hat, der einfach ja mit dem ganzen sozialen Umfeld Schwierigkeiten hat auf jeder Ebene, der vielleicht einfach auch zu Hause sehr viele, sehr schwierige Erlebnisse gemacht hat. Den so weit zu behandeln, dass gar keine Gefahr mehr für von ihm ausgeht, ist halt dann auch, sind auch Menschen, die oft sehr, sehr lange dort verbleiben müssen. Vielleicht können Sie sich auch erinnern, wenn Sie raus wollen, Sie wollen nochmal eine Chance kriegen, das ist für die natürlich nochmal schwieriger. Ne?
Was heißt denn sehr, sehr lange dort bleiben im Fall des Maßregelvollzugs?
Also es gibt eigentlich Unterbringungszeiten zwischen so 5 bis 8 Jahren. Das sollte eigentlich die Regel sein, aber es gibt auch Unterbringungen, die 20 Jahre oder 30 Jahre locker überschreiten. Weil es auch einfach keine aufnehmenden Einrichtungen gibt. Ne? Die sind halt einfach auch nicht so willkommen. Wenn Sie denken, da ruft jetzt irgendwie ein Gruppenleiter an oder dort sagt man ja Therapeuten und sagt, ich habe hier jemanden, der hat im Rahmen von einer Psychose eine Elternteil umgebracht. Das passiert wirklich häufig. Wer gibt dem eine Wohnung? Wer traut sich, den zu begleiten? Wer entscheidet dann auch, wann muss jemand zu einer Krisenintervention wieder zurück, weil er eine Psychose hat? Also es sind natürlich auch schwere Entscheidungen für und gegen den Patienten, also gegen das Patientenwohl und für die Allgemeinheit. Ne? Also das sind relativ schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind.
Wie würde denn eine ideale Therapie im Maßregelvollzug ablaufen? Vielleicht jetzt von einem Patienten mit einem Paragraph 63.
Kann da auch einfach ein bisschen so Parallelen vielleicht zum, wenn man jetzt an einer Psychose erkrankt ist, ne? Wenn man dann quasi ins Krankenhaus kommt, das Beste wäre natürlich, man hat viele Arztgespräche, man hat einen Arzt, der auch immer mit einem mal die ganzen Nebenwirkungen dieser schweren Medikamente bespricht, der einfach ein offenes Ohr dafür hat und Pflegekräfte, die motivieren, die Medikamente trotzdem zu nehmen, auch wenn es einem dann am Anfang wirklich erstmal richtig scheiße damit geht. Und natürlich auch genug Personal, die offen sind, auch mal Angehörige, ja, auch die mal irgendwie mehr mit ins Boot zu holen und natürlich auch genug Therapeuten, die bleiben. Ich war von einem Patienten dort im Maßregelvollzug die 18. Therapeutin. Stellen Sie sich vor, Sie müssen 18 Mal Ihre Lebensgeschichte irgendjemandem erzählen und 18 Mal irgendwie eine Erklärung dafür finden, warum Sie eigentlich so schwere Straftaten begangen haben. Dann hat man irgendwann auch keine Motivation. Also das Ganze muss schneller gehen und mit mehr Personal und mehr, ja, vielleicht einfach auch mehr Unterstützung dann doch auch von der Öffentlichkeit, weil letzten Endes die Menschen, die da arbeiten, versuchen mit den Patienten dahingehend zu arbeiten, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Das ist ja immer so ein bisschen der Irrglaube, oh Gott, die Menschen, die aus dem Maßregelvollzug kommen, die sind ja super gefährlich. Das stimmt nicht. Wenn die da irgendwann rauskommen, dann sind die richtig gut behandelt. Wenn sie denn dann wirklich bis zur Entlassung kommen, die haben auch Medikamente und die haben ganz viele im Helfernetz. Aber andere, die sich zum Beispiel im Strafvollzug gar nicht auseinandersetzen, die gehen, egal was ist.
Wie kann das passieren, dass sie die 18. Therapeutin von dieser Person da waren?
Naja, sind einmal die langen Unterbringungszeiten. Ne? Das war, ist jemand wegen einem sehr, sehr schweren Gewaltdelikt gewesen, wo dann ist auch die Diagnose nicht ganz klar gewesen. Also es war immer, es sind ja natürlich auch, es sind sehr viele, also es sind Ärzte beschäftigt, es sind Therapeuten beschäftigt, es Ärzte wechseln, Therapeuten wechseln, Diagnosen ändern sich und da stand schon gar nicht klar, ist es eine Persönlichkeitsstörung oder ist es doch eher so eine schizoaffektive Erkrankung. Das ist, glaube ich, jetzt echt schwer, aber es ist so, das war schon ein Thema, ne, dass sich quasi Ärzte streiten, welche Diagnose ist jetzt eigentlich die führende. Die eine Diagnose wäre leichter und auch stabiler im Entlassungssetting, die andere ist sehr wackelig und sehr stress, also sehr, sehr anfällig, wieder sich zu verschlimmern. Das war schon mein großes Problem. Naja, und dann sind natürlich auch Therapeuten und die gehen, ne, die da eine Zeit lang nur sind, während ihrer Ausbildungszeit, so wie es bei mir der Fall war, die da irgendwie ihre ihre praktische Zeit für die Therapieausbildung machen. Und es ist aber auch eine Haltung, ob man es aushält da. Ob man, weil man kann es natürlich auch nicht so richtig verändern. Es muss aus anderen Richtungen verändert werden, über die Senatsverwaltung.
Dann vielen Dank, Frau Emmerling. Vielleicht noch zum Abschluss. Was würden Sie sich wünschen für den Maßregelvollzug? Was sollte sich oder was würden Sie sich wünschen, was sich ändern sollte?
Okay, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die dort Mitarbeitenden, die die Missstände immer wieder auch mitteilen, dass da jetzt von Senatsverwaltungsseite, von der Berliner Regierung darauf gehört wird und dass man dann quasi schaut, das sind Menschen, die da wegen Schuldunfähigkeit untergebracht sind, dass man die Bedingungen dafür auf jeden Fall absolut verbessert und dass man sagt, wir wollen quasi eine offene Gesellschaft sein aus vielen Richtungen und dann müssen wir natürlich auch Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, psychischen Erkrankungen, also wir müssen dann auch da wirklich auch ernst machen. Wir können das nicht uns irgendwo immer auf die Fahne schreiben und letzten Endes passiert aber gar nichts.
Dann vielen, vielen Dank, Frau Emmerling, für das Gespräch und alles Gute.
Check 2024, KMV, Bundesrat, Maßregelung
ist es soweit, endlich raus aus der Klapse. Allerhöchste Zeit, hier kriegst du grausame Klatsche. Gewalt, Hass und bleib besser, du brauchst keiner Fratze. Nicht nur kalt, wenn es schneit, hier gibt's nur Trauma und Schwachsinn. 7 Uhr, Pflege kommt, sieht nur, wir leben noch. Doch sie Pinpo, gegen B im Kopf. Flieg über Flur, geht doch, Tür geht auf. Morgenrunde, Frühstücksraum, Sorgenstunde. Spür mich kaum auf, Stiele kauert das kühle Grauen. Wie geht vor die Hunde? Psychose, mit Kopf gegen Wand schlagen, Neurose. Viel zu oft hagelt es Anklagen, Mimose. Viel zu soft für harte Ansagen, Überdosis. Hoffentlich kein Krankenwagen. Irre, irre, immer auf Pille, Pille. Du hörst nur Schreie in der Nacht oder totale Stille. Hier wirst du kirre, kirre, Freiheit mein Insta-Wille. Glaub mir, ich schweige, wenn man fragt, Bruder, wo warst du drinne? Hier wirst du irre, irre, immer auf Pille, Pille. Du hörst nur Schreie in der Nacht oder totale Stille. Hier wirst du kirre, kirre, wir sind euch Rille, Rille. Sag, wer entscheidet, dass wir krank sind, wenn normale Spinnen? Medikamentenausgabe. Kaum noch bei Bewusstsein, endlose Jahre hältst du's aus, du musst robust sein. Lebendig begraben, Gefühle taub oder Frust, schreibe es ans Ende meiner Tage. Ich glaub, bald wird Schluss sein. Renne im Kreis, flipp mich im Spiegel, kenne den Preis, wie keine Liebe. Renne zu weit, würde gern fliegen. Hände voll Schweiß, spür keinen Frieden. 8 Quadratmeter paranoid, nach unten straft jeder schlafende Spiel. Noch 8, ein Tag später Nase, sie trieft. Krass, was sagt jeder Wort Therapie? Der Krach in der Nacht, hält mich wach, so wie Trash. Krass, was er krass, nimm die Macht, so wie Hass. Hörst du irre, irre, immer auf Pille, Pille. Du hörst nur Schreie in der Nacht oder totale Stille. Hier wirst du kirre, kirre, Freiheit mein letzter Wille. Glaub mir, ich schweige, wenn man fragt, Bruder, wo warst du drinne? Hier wirst du irre, irre, immer auf Pille, Pille. Du hörst nur Schreie in der Nacht oder totale Stille. Hier wirst du kirre, kirre, wir sind euch Rille, Rille. Sag, wer entscheidet, dass wir krank sind, wenn normale Spinnen? Hier wirst du irre, irre, immer auf Pille, Pille. Du hörst nur Schreie in der Nacht oder totale Stille. Hier neue Würste, kirre, kirre. Freiheit mein letzter Wille. Glaub mir, ich schweige, wenn man fragt, Bruder, wo warst du drinnen? Hier wirst du irre, irre, immer auf Pille, Pille. Du hörst nur Schreie in der Nacht oder totale Stille. Hier wirst du kirre, kirre, wir sind euch Rille, Rille. Sag, wer entscheidet, dass wir krank sind, wenn normale Spinnen?
So, wir sitzen jetzt mit Jilo und George hier. Ja, Jilo, du bist vor kurzem wieder hergekommen. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, was gibt's da groß zu erzählen? Ich bin halt, hab ein Jahr 4 Monate Strafe bekommen. Dann habe ich meine Strafe abgesessen. Bevor ich aber Endstrafe hatte, ist halt ein Haftbefehl gekommen. Dann bin ich in U-Haft gekommen. Genau, und dann habe ich auf mein Verfahren gewartet. Hab dann nach 6 Monaten mein Urteil bekommen. 5 Jahre, 6 Monate mit 64er Paragraph.
Warum 64er?
Weil ich schädlicher Gebrauch. Ich habe zur Tatzeit war ich alkoholisiert und ich stand sehr unter Alkohol. Und dann konnten die schädlichen Gebrauch nachweisen. 2,9 Promille. Zur Tatzeit.
Aber du hättest ja trotzdem hier im Knast bleiben können, oder?
Nee, ich hätte nicht hier bleiben können. Also ich musste dahin.
Seit wann, wie lange warst du jetzt da?
Ich war 9 Monate da.
Und bist jetzt seit was, einer Woche so war?
Ja, seit letzten Donnerstag, also 5 Tage. 5 Tage bin ich wieder in der JSA.
Zum Glück.
Ja, zum Glück.
Also, wir haben ja Briefkontakt gehabt und da habe ich von dir, aber auch von Pat, mit dem habe ich auch geschrieben, auch schon gehört, was da so abgeht. Scheiße, Alter.
Katastrophale Zustände dort.
Wie läuft das ab? Wie stelle ich mir das vor? Wie ist dein Tagesablauf?
Ja, genau. Es läuft halt da anders. Hier in der Jugendstrafanstalt kennst du es ja selber. Ist Lebenkontrolle, dann gehst du zur Arbeit, kommst von Arbeit, holst dein Essen, dann hast du deinen Aufschluss und bis, keine Ahnung wie viel Uhr, dann Einschluss und dann ist der Tag schon vorbei. Genau. Da ist es halt anders. Da stehst du auf, um 7 Uhr wirst du geweckt zum Frühstück und um 7.30 Uhr ist Morgenrunde, Plenum heißt das. Da muss halt jeder Patient erscheinen und seine Gespräche beim Therapeut anmelden, seine Gespräche beim Arzt anmelden. Dann musst du da halt einfach anmelden, was du halt so über den Tag für Gespräche haben möchtest.
Ganz kurz, warum musst ihr das anmelden? Wird das nicht gelegt oder?
Nee, das musst du anmelden.
Macht sich nicht der Therapeut Plan hier den und den Tag der? Und
als ich da ankam, war es noch so.
Mhm.
Also da gab es noch 2 Therapeuten auf 30 Patienten. Dann sind die zu mir gekommen, haben mich einen Therapeuten zugeteilt und die hat dann mit mir, also ich hatte dann eine Therapeutin, die hat mit mir ausgemacht, jeden Mittwoch um 15 Uhr war das, glaube ich. Dann hatte ich da halt 2 Gespräche und dann kam die Nachricht, okay, sie hat gekündigt. Oder sie muss in ein anderes Haus verlegt werden, weiß ich jetzt nicht. Ja doch, dann ist auf einmal die Therapie weggefallen. Dann hat es halt Monate gedauert, ne? Ich weiß gar nicht. Dann war ein Therapeut auf 30 Patienten zuständig. Der kann halt nicht alles machen, ne? Der konnte keine Therapie machen, nichts. Ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen über den Tagesablauf. Dann gehst du halt um 7.30 Uhr musst du im Plenum sein. Dann geht es für 5 bis 10 Minuten, checken die deine Anwesenheit, was du halt für Gespräche haben möchtest, Sozialarbeiter, Therapeut, Arzt, was weiß ich. Dann ist Plenum vorbei, von 7 bis 8 Uhr ist Frühstück. Und dann war es das erstmal, dann ist bis 12 Uhr da tote Hose. Also dann ist da gar nichts los.
Keine Freistunde?
Nee, das ist erst nachmittags. Dann ist bis 12 Uhr musst du dich halt alleine beschäftigen. Es gibt dort Ergotherapien, aber ich musste tatsächlich 5 Monate drum betteln, dass ich zur Ergotherapie kann. Die sagen immer, die haben immer gesagt, ich hab's nicht nötig. Es ist für andere, die brauchen es mehr.
Und Arbeit und andere Beschäftigungsmöglichkeiten gibt's gar nicht?
Gab's nicht. Also für mich nicht. Da musst du Lockerungen haben und die hatte ich nicht geschafft, habe ich auch kein Interesse mehr dran gehabt. Ne? Ja, dann warst du halt bis 12.30 Uhr war dann wieder alles Sense, ne? Dann war Mittagsruhe und um 15 Uhr geht's dann meistens, wenn die uns die Freistunde genehmigen, Freistunde für
wie,
einen.
Wie genehmigen?
Ja, manchmal gab es Tage, da gibt's keine Freistunde. Wenn wir dann auf unser Recht pochen, ist es denen egal, sagen die immer, beschwert euch bei euren Anwälten.
Gibt's sonst irgendwelche Sport- oder Freizeitangebote?
Es gibt dort Sportangebote, ja. Es gibt dort einen Sporttherapeuten, der ist aber jetzt die letzten 4 Monate krank gewesen. Das heißt, gab es da jetzt die letzten 4 Monate gar keinen Sport und du kannst halt nur mit dem Sporttherapeuten ins Sportraum gehen. Der war dann nicht da und dann gab es auch keinen Sport.
Und wenn der Sporttherapeut, hast du ihn genannt, wenn der krank ist, für ihn gibt es keinen Ersatz? Oder?
Nee, gibt es keinen Ersatz. Also das ist da komplett egal. Da musst du dich halt alleine auf dem Zimmer mit Sport auseinandersetzen oder selber trainieren.
Wenn du jetzt aber bei diesem Plenum morgens jeden Tag sagst, du willst mit Therapeut und mit Sozialarbeiter allen reden, passiert das dann auch?
Irgendwann, wenn du das jeden Tag da Gespräche beim Therapeut anmeldest, nehmen die dich nicht mehr ernst. Da kommen die halt gar nicht mehr. Oder dann denken die, okay, der will uns verarschen oder sowas. Also da akute Fälle sollen da behandelt werden am besten.
Was war so das Krasseste, was du da erlebt hast?
Das Krasseste war, ich habe da einen Jungen gesehen. Der war die ganze Zeit in der Isolation. Dann sind wir auf die Freistunde gegangen. Der durfte dann halt irgendwie mitkommen aus der ISO. Der hört Stimmen in seinem Kopf. Und wenn die Stimmen ihn befehlen, irgendwas befehlen, dann versucht er halt dagegen anzukämpfen, hat er mir mal erklärt. Aber es manchmal geht's halt einfach nicht und die hören auch erst auf zu reden, wenn er das gemacht hat, was die ihm befehlen. Dann haben die Stimmen halt zu ihm gesagt, ja, hau mal dem und dem eine rein. Da war halt ein Patient gerade vorbeigelaufen. Dann hat er den gerufen, hat den eine reingehauen, hat sich sofort entschuldigt und ist nach hinten gegangen. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Der war dann...
Wie nie wieder? Also?
Der war in der Isolation und den hast du nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und das war zu meiner Anfangszeit da. Also der ist seit 7 Monaten da weggesperrt und man sieht den nicht.
Also es kann doch nicht sein, dass der irgendwie hinter dem Rücken verlegt wurde oder sonst was?
Der ist auf Station.
Also der ist die ganze Zeit einfach in Isolation?
Man hört das ja auch, wenn er klingelt und ich bin gerade vorne und rede mit den Pflegern, dass sie dann seinen Namen sagen. Oder man sieht bei den Essenstabletten, wenn das Essen kommt, packen die halt die Essenstablette für die ISO, für die Absonderungen auf einen Wagen und dann steht da halt sein Name. Also der ist auf jeden Fall noch auf der Station. Und dann habe ich da noch eine Geschichte gehört von einem Jungen, der war dann mit mir auf Station, der war für 1 Jahr 3 Monate in der Isolation und die ersten 6 Monate durfte er nicht duschen, weil der keine Medikamente genommen hat.
Und der wird gezwungen, seine Medikamente zu nehmen, oder was?
Ja, der wurde gezwungen, genau. Also wenn er sie nicht genommen hätte, dann wäre er nicht aus der ISO gekommen. Ich habe auch mal mitbekommen, wie jemand hat halt die Medikamenteneinnahme verweigert und die haben das dann unter sein Essen reingemischt.
Wie? Damit,
ja, die haben die Tabletten klein gemacht und in sein Essen gepackt, damit er die Medikamente nimmt.
Dürfen die das?
Weiß ich nicht.
Wir haben von Frau Emmerling gehört, wie eine Therapie ablaufen sollte. Wie lief deine Therapie, wahrscheinlich in Anführungszeichen, wie lief deine Therapie ab?
Also wie gesagt, als ich da neu kam, da hatte ich ja dann diese 2 Gespräche und dann, das waren eigentlich nur 2 Kennenlernsgespräche. Dann wurde die Therapeutin ja irgendwie versetzt oder was weiß ich. Die war auf jeden Fall nicht mehr da. Dann lief eine ganze Zeit lang gar nichts.
Was heißt gar nichts?
Gar nichts, gar keine Therapie, nichts.
Aber du bist auch da hingekommen, weil du
Therapie machen
krank
wolltest,
sein sollst.
Das heißt, du hast den ganzen Tag auf dich alleine gestellt.
Ich war den ganzen Tag auf mich alleine gestellt.
Gab es so irgendwas, was gut war?
Besuche waren gut.
Die Besuche waren gut?
Besuchszeiten waren halt okay, ne? 1 Stunde pro Tag konntest du machen. Wenn dein Besuch außerhalb von Berlin und Brandenburg kam, konnte ich 2 Stunden machen. Das musste ich aber auch erst durchbringen. Und 5-mal die Woche konntest du Besuch empfangen. Das war eigentlich relativ gut. Ja, was war denn da noch gut? Eigentlich gar nichts.
Wie sieht's aus mit Einkauf?
Ja, doch, Einkauf war auch gut. Also jede Woche kam da der Einkauf. Manche Patienten haben dann halt beschränkten Einkauf, aber ich war einer von den Patienten, die hatten keinen beschränkten Einkauf. Da konnte ich rein theoretisch einkaufen, wie viel ich wollte.
Was heißt beschränkten Einkauf und warum kriegt man das?
Da sind, sagen wir, 90% von den Patienten kriegen da halt Sozialgeld, weil gibt's ja keine Arbeit. 152 Euro im Monat und weil die mit ihrem Geld nicht umgehen können, werden die halt beschränkt auf 30, 35 Euro Einkauf die Woche. Da ich aber gut mit meinem Geld umgehen konnte und auch einiges aus der Haft mitgebracht habe, konnte ich einkaufen, so viel ich wollte.
Wenigstens etwas.
Genau.
Und wie kam dein Entschluss, dass du wieder hier zurück in Haft gehen willst?
Ich habe mich ja da eine Zeit lang sehr gut geführt und dann habe ich das mal mit dem Therapeuten besprochen. Da wurden dann halt PET wurde gelockert. Der Freund von mir, mit dem ich mich gut verstanden habe, der wurde auch gelockert. Dann habe ich halt gedacht, okay, frage ich mal nach, was mit mir ist. Ne? Dann bin ich zum Therapeuten gegangen. Ich sage, ja, so, hör mal zu, ich benehme mich ja jetzt hier eine Zeit lang gut. Ich fühle mich gut, gibt's keine Probleme. Ich helfe den Patienten, wenn was ist. Wie sieht's denn aus mit Ausgänge? Dann sagt er, ja, komm mal in die Oberarztvisite. Die war dann am nächsten Tag. Sage ich, okay. Dann sagt er, ja, erklär das nochmal so, wie du es mir jetzt erklärt hast. Dann können wir mal darüber quatschen. Dann bin ich am nächsten Tag in die Oberarztvisite geholt worden. Dann saß da halt der Oberarzt von der Station und der Therapeut. Und dann habe ich angefangen zu erzählen wieder, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Ich bin 6 Monate hier. Ich benehme mich gut. Abstinent bin ich auch. Was ist denn mit den Lockerungen? Und dann hat er mir erklärt, ja, zeitnah können wir sie jetzt schon bald lockern. Da habe ich gerade zu dem Zeitpunkt Suchtprophylaxe gemacht, Rückfallprophylaxe. Genau, das ist habe ich vorhin noch nicht vergessen zu erwähnen. Das war dann auch eine Therapie mit 12 Sitzungen über Sucht. Genau, auf jeden Fall habe ich dann da erklärt, ja, was ist denn jetzt mit mir Sache? Ich hänge in der Luft. Die haben mir dann erklärt, ja, zeitnah können wir sie lockern, auf begleitete Ausgänge lassen. Wir arbeiten hier nach dem 2/3-Zeitpunkt, dass sie dann 6 Monate vor ihrem 2/3-Zeitpunkt die Alleinausgänge kriegen und zum 2/3-Zeitpunkt in eine Einrichtung, die mit dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs kooperiert, verlegt werden kann. Dann habe ich überlegt, 2/3-Zeitpunkt ist bei mir Ende 26. Und da hat
bis dahin bist du dann auch verrückt geworden, ne?
Genau, bis dahin bin ich verrückt geworden und im Knast schaffe ich es, bis dahin vielleicht ja schon entlassen zu sein. Da ist halt so, ab dem 2/3-Zeitpunkt, wenn du länger sitzt, wird es nicht mehr angerechnet. Einfach dann Pause, die Zeit bleibt stehen, weil die davon ausgehen, dass du auf Bewährung entlassen werden sollst.
Aha.
Und deswegen bleibt ab dem 2/3-Zeitpunkt da auch die Zeit stehen und läuft nicht weiter. Und wenn die mich zum Zweidrittelzeitpunkt in eine WG verlegen wollen, dann hatte ich das, ja, bist du abgeschrieben vom KMV, weißt du? Dann hat nur noch diese WG, in der du da Einrichtung, keine Ahnung, wie die das nennen. Wenn du dahin verlegt wirst, dann bist du halt da und kein Schwein kümmert sich mehr um dich. Dann gab es auch Fälle, die sitzen schon länger als ihre Endstrafe, obwohl die einen 64er haben. Also die sitzen teilweise, einer hat 3 Jahre bekommen, sitzt seit 3 Jahre, 4 Monate und da passiert immer noch nichts. Und bevor das mit mir passiert, habe ich mich entschlossen, dann gehe ich zurück in Haft. Die Ausgänge sind dort auch nicht so prickelnd, da gibt es ein 1:1 Ausgänge, das ist ein Therapeut mit dem Patienten. Zur Testphase vielleicht bis zu 10 Ausgänge.
Und dann mit Gruppe, wa?
Dann kommst du in eine kleine Gruppe, 1:3. Und das ist dann allerhöchstens, wirklich, wenn die sich bemühen, 2 Stunden kurz mal zu Netto und Döner essen und dann wieder zurück, 1 bis maximal 2 Mal die Woche. Und das war für mich nichts.
Und wie hast du es geschafft, da rauszukommen, Milo?
Über einen Anwalt, übers Gericht und ich musste mich scheiße benehmen.
Das heißt?
Ich habe denen gesagt, dass ich gehen möchte. Der Therapeut hat mir gesagt, er ist kein Fan davon, dass ich jetzt zurück in den Knast gehe. Da musste ich Drogen auf die Station holen und an die Patienten verteilen, damit ich dann von deren Seite auch aus auch erledigt werde. Erledigung heißt halt, du gehst zurück in den Knast.
Scheiße. Scheiße, Mann.
Du hast mir vorhin noch erzählt von Korbzeiten. Was hat's damit auf sich?
Es gibt, das habe ich in Tagesstruktur noch vergessen zu erwähnen. Es gibt um 9.30 Uhr und um 14.30 Uhr nochmal Korbzeit. Im Korb ist halt dein Kaffee, dein Rasierer, deine Haarschneidemaschine, dein Nagelknipser, dein Rasierwasser, Rasierschaum. Ich hatte dann da Gesichtswasser drin. Das war dann alles halt im Korb. Und du hattest dann halt 9.30 Uhr und 14.30 Uhr dann einmal die Chance, da ranzukommen. Wobei 14.30 Uhr musste auch erst eingeführt werden von Pat, als er noch da war.
Wirklich, ja?
Krass. Die haben sich dafür eingesetzt, dass 14.30 Uhr noch mal eine Korbzeit gibt. Die gab es aber schon, als ich da ankam. Aber nicht lange. Ja, und dann hast du halt da die Chance, einen Löffel Kaffee zu nehmen. Kurz deinen Rasierer.
Ein Löffel Kaffee?
Ein Löffel Kaffee, genau.
Das entscheiden die, wie viel Kaffee du dann nimmst.
Ja, da gibt es so einen Löffel. Da steht Kaffeelöffel drauf.
Ich dachte, du machst Spaß gerade.
Nein, da gibt es einen Kaffeelöffel.
Du darfst nur einen Löffel davon nehmen?
Du darfst nur einen Löffel
nehmen. Okay, was passiert, wenn du 2 nimmst?
Ja, dann schütten die den zurück. Also ich habe schon teilweise mitbekommen, da haben Leute den zweiten Löffel reingemacht und dann ist die Stationschefin gekommen, voll hysterisch und hat den Kaffee zurückgekippt und meinte einen Löffel und stand dann daneben.
Obwohl man bei so Hyperaktiven wahrscheinlich noch verstehen könnte, warum die nur einen Kaffeelöffel kriegen. Aber wenn du klar bist und nicht abgehst wie Schmitz Katze von einer Tasse Kaffee, ist doch eigentlich okay, wenn du da ein bisschen mehr Kaffee trinkst.
Ja, also da hast du einen guten Punkt getroffen. Ja, es gibt natürlich Leute, die missbrauchen auch diesen Kaffee trinken da, die sind halt hart süchtig, ne, und versuchen da irgendwie einen Kick mit Kaffee zu bekommen. Aber dass Leute wie ich einen Kaffeelöffel nicht brauchen, das ist ja mal klar, ne? Teilweise habe ich mir den dann da aufgehoben für den nächsten Tag, damit ich nächsten Tag mal meinen Kaffee trinken kann zum Wachwerden, ne? Oder wenn ich die Korbzeit verschlafe, dann gibt's da halt keinen Kaffee, ne? Und dann musste ich den aufheben, damit ich nächsten Tag morgens meinen Kaffee trinken kann.
Also jetzt wieder endlos Kaffee trinken hier in der JSA, ja?
Morgens halt, ne? Ganz entspannt. Oh, wenn ich will, 2 Löffel, weißt du? Genieße ich hier auf jeden Fall.
Aus Prinzip jetzt 2. Aus Prinzip 2 oder 1,5.
Aus Prinzip, genau.
Milo, wird die Zeit, die du da warst, auf deine Haftstrafe angerechnet?
Ja, weil ich noch vor dem Zweidrittelzeitpunkt bin.
Sehr gut.
Wird das angerechnet.
Wie lange hast du noch?
Jetzt habe ich noch 4 Jahre.
Durchhalten, Milo.
Genau, auf jeden Fall.
Wir hören uns bald. Vielen, vielen Dank für deine offenen Worte.
Ich danke für das Interview.
Bis bald, mein Bester.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, Fetti, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Ich will erstmal fragen, warum bist du in den Maßregelvollzug gekommen?
Ich habe erstmal eine Strafe von 3 Jahren bekommen und dann habe ich eine Revision eingelegt und dann wurde das runtergegangen auf 2 Jahre und 9 Monate und da haben die mir gesagt, ich hätte den Paragraph 64 bekommen.
Wird ja auch Therapie statt Strafe genannt, wa?
In dem Fall aber ohne Therapie halt.
Wie ist es da so aufgebaut, Pat?
Also ich zumindest war die ganze Zeit in einem Haus. Das Haus besteht aus 2 Stockwerken und der obere Stockwerk, da war ich halt untergebracht. Das ist ein langer Gang, wie so in so einem Krankenhaus wirklich. Also ein langer Gang und eine Reihe sind alles Zimmer und die andere Reihe sind halt so Fenster, wo man halt so auf ein Hof, auf ein Grundstück gucken kann. Und zwischen diesen, in der Mitte von diesem langen Gang sind halt so zwei Türen, die abgeriegelt sind, damit man die Station nicht verlässt. Und in der Mitte sind halt dann die, ist halt ein Büro für die Pfleger und ein Essensraum für auch die Patienten. Aber man verlässt, ich habe in meiner ganzen Zeit da, ich war 8 Monate da, ein- oder zweimal das Haus verlassen, weil ich zum Arzt musste.
Was für Leute hast du auf deiner Station? Also sind auch Leute mit Drogenproblemen auf deiner Station gewesen oder?
Auf meiner Station gab es 3 mit mir, die halt den Paragraph 64 haben, wie ich vorhin genannt habe. Und der Rest alles waren Paragraph 63er. Und es ist extrem schwierig, mit diesen Menschen klarzukommen, weil die halt krank sind. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen, die sind wirklich krank und viele wissen nicht, was sie tun, was sie sagen, wie sie sich benehmen. Sie haben kein Gefühl dafür. Und dann werden wir halt da reingesteckt und müssen damit klarkommen. Wir müssen damit klarkommen, dass die krank sind und wir haben einfach Pech. Wir müssen einfach da immer zurückhalten, zurückziehen.
Aber kriegt man da nicht selber dann, also Angst? Oder denkt sich, was ist jetzt, wenn einer reinkommt oder irgendwie abpasst, wenn die Tür noch kurz offen ist? Oder also ihr seid ja euch da ja irgendwie, klingt das so, als ob ihr euch ziemlich selbst überlassen seid da, ne?
Das ist wirklich so. Wir sind sehr selbst überlassen da. Das ist Teil der Therapie, wurde uns gesagt. Dass wir da klarkommen mit diesen ganzen verschiedenen menschlichen Bildern.
Krass auf jeden Fall. Und wie liefen dann die Therapien?
Ja, die Therapie lief so, dass man am Anfang erstmal ein Kennenlerngespräch hat mit den Therapeuten, dass man sich vorstellt, warum man hier ist, was passiert ist, welche Straftat man begangen hat. Und dann ist eine lange Zeit nichts passiert, 2-3 Monate lang. Ich hatte keine Therapien, egal was. Es gibt auch Ergotherapie, wurde mir auch nicht genehmigt. Leute, wir haben also 2-3 Monate gewartet auf diese Ergotherapie, ja. Das ist ja auch nur ein bisschen basteln und so. Und dann habe ich irgendwo angefangen, halt regelmäßig wöchentliche Gespräche zu führen mit meinem Therapeut. Und dann es gab 2 Therapeuten auf 35 Insassen halt. Und dann wurde der eine Therapeut abgezogen. Dann war nur noch einer für uns zuständig.
Was redest du?
Also wirklich, also es wurde gesagt, in anderen Häusern gäbe es noch weniger Therapeuten. Also ich verstehe nicht, wie noch weniger als einer oder zwei sein können. Anscheinend müssen da gar keine gewesen sein in dem Haus. Dann wurde meine Therapeuten einfach abgezogen. Und dann musste ich sozusagen wieder fast von vorne anfangen, habe einen neuen Therapeuten bekommen.
Du hast 2-3 Monate nur rumgesessen?
Nur auf Station? Nur wirklich frühes Aufstehen um 7 Uhr und dann nichts. Nichts. Es gab nichts. Wirklich nur, also ich denke jetzt, aber null.
Ihr hattet einen Therapeuten?
Ein.
Für was? 35?
35 Patienten.
Das ist nicht dein Ernst.
Also, wirklich, also wenn du mal rein rechnerisch, ja. Eigentlich sollte man eine Woche einen Termin haben, ja.
Mhm.
Jetzt rechnet mal hoch. Es sind 35 Wochen, bis ich wieder dran bin. Nee.
Nein.
So, keine Ahnung. Warte. 3-4 Wochen.
Also du hast alle 3-4 Wochen hast du ein Gespräch mit deinem Therapeuten.
Ja, also wenn man das so rechnen würde, aber es gab dann wirklich gar nichts. Wo er alleine dann neu alleine war, gab es erstmal gar keine Termine. Und dann nach der Zeit hat er gesagt, ja, wir können keine Einzelgespräche mehr machen. Es gibt jetzt nur noch Gruppengespräche. Das heißt, fremde Menschen, ja, okay, der eine oder andere verstehen sich besser miteinander. Aber im Endeffekt sind wir da trotzdem
Zwangsgemeinschaft.
Eine Zwangsgemeinschaft. Danke dir, Lami. Und dann musst du dann mit 3 Menschen über deine Familie, über deine Probleme, wenn du es nicht machst, dann wird gesagt, du nimmst nicht teil an der Therapie.
Kurz für die Leute draußen, wir haben hier in der JSA normalerweise, glaube ich, 15 Personen auf einen Gruppenleiter, also Sozialarbeiter, in manchen Fällen Psychologen, in der sozialtherapeutischen Abteilung sind es nochmal deutlich weniger. Aber bei den nachgewiesen psychisch Kranken ist es ein Therapeut auf 35 Insassen. Ja.
Aber wie im Maßregelvollzug ist doch dafür da, dass sie Therapie mit euch machen.
Ja.
Und werden die aber nicht kontrolliert, dass sie überhaupt stattgefunden haben?
Nein, es wird nicht kontrolliert von außerhalb, du meinst von Hörern?
Ja, von außerhalb.
Nicht, dass ich wüsste. Also und wenn das ist, dann wird es halt hinter unser Rücken irgendwie kontrolliert und dann wird dann gesagt, ja, es wird durchgezogen und anscheinend wird es. Also
dann ist auf jeden Fall einer fett am Lügen.
Diese ganze Anstalt ist eine Lüge. Es gibt ja auch wirklich so kranke Menschen, dass die dann nicht mal mit uns zusammengebracht werden können, weil die einfach psychisch so labil sind, dass die einfach, die wissen ja nicht mal, die können nicht reden. Also wirklich, es gab Leute, die konnten nicht reden, die konnten sich nicht artikulieren. Denen wurden Medikamente in deren Essen gemischt. Körperverletzung, was sie da machen.
Aber wie jetzt, Beruhigungsmedikamente oder?
Deren Medikamente, was der Arzt angegeben hat, dass der Patient es zu sich nehmen soll, der Typ verweigert, die zu nehmen. Die mischen ihn in den Pudding rein und geben ihm den Pudding. Es gab einen Jungen, der hat 1 Jahr und 7 Monate in Isolationshaft verbracht, weil die ihn nicht einschätzen konnten. Der hat über 1 Jahr nicht geduscht. Der durfte nicht duschen gehen.
Hm, wirklich?
Ich schwör's euch. Kein Besuch, nichts? Kein Besuch, nichts, kein. Der durfte nichts. Der durfte seine Zelle, also dann ist das wirklich eine Zelle, Isolationshaft halt, nicht verlassen. Ein Jahr lang.
Und was hat er in seiner Zelle?
So ähnlich wie der Bunker halt hier, besonders gesicherter Haftraum halt, da ist ein Bett verankert, eine Metalltoilette und ein Waschbecken. Das war's.
Kein Fernseher.
Kein Fernseher, nix. Alter.
Und was hat er gemacht, das?
Also der hat schon was Schweres begangen. Der hat halt.
Ja, aber was hat er da drin? Also hat er da drin nochmal irgendwas gemacht?
Nee, der war komplett ruhig. Der hat nichts gemacht. Nur, die konnten ihn nicht einschätzen. Die konnten halt nicht sagen, ob er was macht oder nicht. Obwohl er da einfach, er hat es mir ja geschildert, ne? Der war komplett ruhig. Ich kenne den Typen ja auch. Der hat einen Menschen umgebracht, ja. Aber durch seine Krankheit hat er halt diesen Teufel gesehen, wie ich auch schon mal gesagt habe. Der hat diesen Teufel halt gesehen und dachte halt, der will jetzt ihn umbringen. Da hat er einfach zugestochen und der ist... haben die einfach Isolationshaft gesteckt in ein Jahr und 7 Monate. Also,
du kommst ja komplett gebrochen raus,
oder? Der ist rausgekommen, der hat Ticks bekommen, der draußen, der ist jetzt gelockert, wenn er das Haus verlässt, gehen diese Ticks weg. Der hat nur diese Ticks in dieser Anstalt, also in diesem Haus. Der kann nicht über Linien laufen, wirklich, wenn er Linien läuft, dann bekommt er so Zuckungen und so, und muss dann so 2 Minuten immer warten. Der kann, wenn er dir die Hand gibt, dann entschuldigt er sich, weil die vielleicht schmutzig ist. Noch eine Sache, die da wirklich katastrophal ist, wenn man da ankommt, muss nach 6 bis 9 Wochen ein Therapieplan mit den Patienten erörtert werden, also erklärt werden, was man halt an sich arbeiten, warum man überhaupt hier ist, welche Therapie angedacht ist, was ich erreichen muss, viele Lockerungen, wann eine Lockerung in Frage kommen kann. Also so wie der Vollzugsplan hier, ist da halt der Therapieplan. Das hat mir so sauer gemacht, weil man da einfach macht, was man will mit diesen Menschen. Das ist ja traurig, ne? Es gibt immer Gerichte da, Anhörungen, wo festgelegt wird, ob man halt weiter da bleibt, ob man entlassen wird, ob man zurück in den Vollzug kommt, Bewährung. Und bei den 64er ist es alle 6 Monate und bei den 63er ist es jedes Jahr, also einmal im Jahr. Und zu jedem Gerichtsverfahren müssen die zu jedem Gericht müssen die Therapeuten und Ärzte eine Stellungnahme verfassen, wie halt der Patient sich halt benimmt, wie er sich macht, ob er die Therapien teilnimmt und wie können wir das Recht, uns dagegen zu beschweren, dagegen anzufechten. Und es wurde mir ein Tag vor meinem Gericht ausgelegt. So, dass ich halt.
Also hast du keine Reaktionsmöglichkeit?
Ich hatte keine Reaktionsmöglichkeit darauf, also mein Anwalt zu reagieren, ob das nicht in Ordnung ist und so. Da habe ich mir das durchgelesen, zusammen mit dem Therapeut, und da haben die da reingeschrieben, dass ich mich weigerte, Medikamente zu nehmen. Obwohl bei mir muss man keine Medikamente geben und mir wurden auch nie Medikamente angeboten, ja. Da habe ich es meinen Therapeuten gezeigt. Ja, das ist ein Fehler, aber wie kann denn da, stellen Sie mal vor, ich kann nicht lesen oder ein 63er, der krank im Kopf ist, interessiert sich gar nicht, was da drinnen steht und checkt es nicht, ja. Und vor Gericht wird dann dargestellt, dass er sich weigert, teilzunehmen an der Therapie und weigert an, also das ist katastrophal.
Wie bist du da rausgekommen? Also wie war der Weg, dass du wieder hier gelandet bist?
Ich habe mir lange überlegt. Ich war lange, lange in meinem Bett und habe überlegt, soll ich jetzt hier weitermachen? Weil ich wurde ja auch gelockert, ob ich hier weitermachen soll, ob ich bis zum Ende das durchziehe oder ob ich einfach diese Erledigung beantrage und dann zurück in den Vollzug komme. Und es gab vor mir Leute auch, die das gemacht haben, diese Erledigung beantragt haben, und es hat extrem lange gedauert. Es hat Monate gedauert, bis überhaupt der Richter das bejaht hat, dass er zurück kann, und dann nochmal Wochen, bis ein Transporter überhaupt möglich war, den Jungen zurückzuführen in den Vollzug. Und ich habe mir dann einfach die einfachste Lösung genommen. Ich bin einfach abgehauen da und habe dann von draußen versucht, über meine Anwälte und habe dann sehr viel rumtelefoniert mit den Therapeuten und denen gesagt, ich möchte da nicht weiter teilnehmen an diese Therapie, ich möchte nicht zurückkommen. Ja, und dann war ich halt ein paar Monate auf Flucht, 2 Monate, glaube ich. Ja, und dann hat es irgendwie geklappt, dass ich dann, wo ich festgenommen wurde, dass ein Haftbefehl gab, wo halt stand, dass meine Jugendstrafe noch zu verbüßen war. Und dann wurde ein Fehler gemacht, halt, dann haben die mich zurück in den Knast gesteckt und nicht zurück in den Maßregelvollzug. Und dann konnte ich hier Gott sei Dank im Vollzug bleiben.
Sehr schön.
Gott sei Dank, dass ich das mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ja,
krass. Und jetzt bist du wieder hier.
Jetzt bin ich wieder, ja.
Geil, Schlusswort. Pat, vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst, dass du hier mitgewirkt hast.
Kein Problem, gerne.
Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Vielleicht hören wir uns hier auch mal wieder. Vielen Dank für deine Offenheit und bis dann.
Bis dann.
Nun sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir hoffen, dass alle die sich mit dem Maßregelvollzug bislang noch nicht so gut vorstellen konnten, jetzt ein besseres Bild aus der Welt bekommen haben. Dass vor allem die in dem System was ändern können, das hören, was wir zu sagen haben. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns das nächste Mal bald wieder bei 2/3 FM.
Wir bedanken uns bei podcaster.de, Zoom Deutschland, Thomann, Just Music, GIK, Acoustics, Presonus, Baby Audio, National Hoodlum, Tegeler Audio und natürlich No Boundaries e.V. Vielen Dank.